Herzlichen Dank für die einleitenden Worte. Kollege Becherer hat einige Dinge schon vorweggenommen, die ich eigentlich hier sagen wollte. Dann spricht mir aus der Seele, wenn er meint, der wesentliche Punkt all dieser technischen Neuerungen ist der, was kann der Kliniker damit anfangen. Und dazu ist es ganz wichtig, dass wir als Zuweiser nicht nur die Bilder verstehen, die uns die Nuklearmediziner liefern, was ich persönlich manchmal bezweifle, ich verstehe die Bilder nicht immer, aber der wesentliche Punkt ist der, dass wir wissen, was ist denn sinnvoll an dieser Methode. Denn Sie haben gesehen, was alles technisch machbar ist. Wenn man von der Maus bis zum Menschen Dinge imagen kann, die im Millimeter-, Submillimeter-Bereich liegen, dann ist das technisch faszinierend und wunderbar. Unterm Strich bleibt allerdings die Frage, was bringt das mir, was bringt das meinem Patienten? Und die Erwartung des Onkologen an die Nuklearmedizin ist natürlich aufgrund der Hochtechnisierung eine gewisse Art der Erleuchtung im Management unserer Patienten. Und es gibt natürlich viele verschiedene Zugänge. Wo kann man nuklearmedizinisch bildgebende Methoden brauchen? Natürlich ist die Frage, stellen Sie in der reinen Diagnose eines Malignoms wesentliche Informationen dar? Dann das Wort Staging ist bereits des Öfteren gefallen. Das ist ein Terminus, mit dem wir Onkologen sehr gern um uns werfen. Das bedeutet auf gut Deutsch die Stadienabschätzung vor Therapie. Das heißt, wenn Sie einen Tumor histologisch diagnostiziert haben, dann wollen Sie wissen, wogegen Sie kämpfen, weil vom Stadium bei den meisten Tumoren eigentlich die Therapie abhängt und damit ist dieser Überbegriff Staging gemeint. Ein ganz wesentlicher Punkt in Zukunft könnte die Therapiekontrolle werden durch nuklearmedizinische Methoden. Und ganz zuletzt möchte ich noch streifen, die Möglichkeiten oder Limitationen der Nachsorge des onkologischen Patienten nach erfolgreicher Therapie. Was macht jetzt die Nuklearmedizin für den Onkologen so attraktiv, dass er mit ihren Methoden flirtet? Das ist zuerst einmal, dass die Nuklearmedizin in der Lage ist, im Gegensatz zur normalen Bildgebung uns nicht nur Veränderungen im Körper anatomischer Natur zu zeigen, sondern sie ist auch in der Lage, uns den Stoffwechsel und die Aktivität und Aggressivität dieser Zellen darzustellen. Und der zweite wirklich wesentlich attraktive Punkt sind die sogenannten Magic Bullets oder Zauberkugeln. Die Nuklearmedizin ist in der Lage, Dinge radioaktiv zu markieren, die an ganz spezifische Oberflächeneigenschaften von Tumorzellen andocken und kann dadurch wirklich ganz, ganz spezifisch manche Tumorarten darstellen und ist hier im Vorteil gegenüber der normalen Bildgebung. Das heißt, ich möchte meinen Vortrag ganz kurz auf zwei Dinge fokussieren. Ein Stichwort ist bereits gefallen, das ist die Somatostatin-Rezeptor-Szintigraphie. Und das zweite, woran man als Onkologe nicht vorbei kann, ist natürlich die Fluor-18-FDG-PET-PET-CT. Man sollte meinen, dass aufgrund der langen Bekanntheit dieser Methode schon relativ klar ist, wo die Nutzen und Limitationen liegen. Sie würden sich wundern, welche heißen Diskussionen auch innerhalb der Onkologen geführt werden, was diese Methode optimalerweise unseren Patienten bringt. Zurück zur Somatostatin-Rezeptor-Szintigraphie, die bereits angesprochen wurde. Das ist ein extrem spezielles nuklearmedizinisches Verfahren, das auf der Tatsache fußt, dass endokrine Zellen Oberflächenmerkmale, sogenannte Rezeptoren für Somatostatin haben. Es gibt 5 Stück davon, an 2 davon können bestimmte Somatostatin-Analoga andocken, nämlich an den Rezeptor 2 und 5. Und das versetzt uns in die Lage, diese Zellen im Körper des Patienten darzustellen. Neuroendokrine Tumoren gelten generell als relativ seltene Erkrankungen. Dieses Bild ändert sich zunehmend. Das sind Daten, die Ihnen zeigen, dass immer mehr von diesen Tumoren diagnostiziert werden und eine rezente Untersuchung, die in Österreich gerade ausgewertet wird, zeigt, dass wir diese Krankheitsbilder in ihrer Häufigkeit eindeutig bisher unterschätzt haben. Woran liegt das? Erstens einmal ist die häufigste Lokalisation a priori relativ schwer zugänglich. Das ist nämlich der Dünndarm. Der zweite Punkt ist der, dass diese Tumoren oft multifokal, also an verschiedenen Stellen gleichzeitig auftauchen. Und der Dünndarm ist klassischerweise ein Organ, in dem die moderne Bildgebung, sprich Computertomographie und Magnetresonanz, trotz aller Fortschritte ihre Limitationen hat. Und hier tun wir uns sehr schwer, etwas zu sehen. Der nächste Punkt ist, dass sehr viele dieser Patienten keine oder nur uncharakteristische Frühsymptome haben. Das sogenannte Carcinoid-Syndrom, das Sie in jedem Lehrbuch finden, ist in seiner vollen Ausprägung extrem selten. Die Patienten haben, wenn dann überhaupt, Diarrhöen oder Koliken, die kommen und gehen. Und das führt dazu, dass das Intervall vom Beginn dieser unspezifischen Symptome bis zur Diagnose oft Jahre bis Jahrzehnte lang sein kann. Und die einzig kurative Therapieoption ist die Chirurgie. Das heißt, wenn Sie so einen neuroendokrinen Tumor oder wie es früher geheißen hat, Karzinoid operieren und ganz entfernen können, dann haben Sie eine Chance, den Patienten zu heilen. Das geht allerdings nur, wenn Sie wissen, wo ist der Tumor und zweitens, wie ausgedehnt ist er. Denn es ist bereits angesprochen worden, dass bei einem Patienten, der sich von vornherein mit Metastasen präsentiert, eine Operation nicht wirklich sinnvoll in Frage kommt. Und wenn Sie sich jetzt ansehen, was die Nuklearmedizin hier leisten kann, dann muss man ganz ehrlich sagen, muss man das Hohelied dieser Methodik singen. Was Sie hier sehen können, ist, dass die Computertomographie und die Magnetresonanz mit 60-80% aller Läsionen ganz gut liegen. Aber ganz oben, ganz rechts, was Sie hier sehen können, sind die nuklearmedizinischen Methoden mit Trefferquoten an die 100%. Vor allem die modernen PET-Tracer sind hier in der Lage, uns Dinge zu zeigen, die wir früher nicht sehen konnten. An einem Fallbeispiel möchte ich ganz kurz hier illustrieren, was für den Zuweiser und für den Onkologen an dieser Methodik so reizvoll ist. Das ist ein konkretes Beispiel einer 53-jährigen Patientin, die an einer Augenklinik mit einer Schwellung der linken Orbita aufgenommen wurde und die Probeexzision ergab die Histologie eines neuroendokrinen Karzinoms. Es stellte sich jetzt die Frage nach dem weiteren Vorgehen bei dieser Patientin. Relativ junge Patientin, scheinbar lokalisiert im Auge. Es wäre natürlich möglich, diese Läsion zu operieren. Das hätte bedeutet, dass man die Orbita in toto ausräumen hätte müssen, weil die Läsion in den Augenmuskel eingewachsen war und relativ weit an den Sehnerv heranreichte. Das überlegt man sich natürlich gut. Wenn es die einzige Tumormanifestation im Körper ist und Sie der Patientin damit garantieren können, dass sie gesund wird, ist diese Entscheidung leichter zu treffen. Das heißt, es wurde noch einmal die Histologie nachbefundet und etwas genauer formuliert, es handelte sich nämlich hier um ein sogenanntes hochdifferenziertes neuroendokrines Karzinom. Das hätte früher Karzinoid geheißen, diese Terminologie gibt es heute nicht mehr. Und ein spezieller Marker auf der Histologie, das sogenannte Serotonin, war positiv. Hier wurden wir hellhörig, denn das ist ein Marker, den gibt es normalerweise nur bei Primärtumoren im Dünndarm. Das heißt, unser Verdacht war, das könnte unter Umständen eine Metastase sein. Die Patientin wurde konventionell durchgestaged. Computertomographie von Thorax und Abdomen ergaben keinerlei Hinweis auf das Vorhandensein einer zusätzlichen Tumormanifestation außerhalb des Auges. Was tun? Die Patientin wurde eben mit einem modernen PET-Tracer, einem Somatostatin-Analog, gescannt. Was Sie hier sehen können, ist natürlich ein Bild, das nicht an der klinischen Abteilung für Onkologie geliefert wurde, sondern von unseren Nuklearmedizinern. Sie sehen hier sehr schön leuchten in der linken Orbita diesen Hotspot, dem bekannten Tumor entsprechend. Der restliche Körper zeigte allerdings zusätzlich im Abdomen mehrere Hotspots, die hochverdächtig waren auf das Vorliegen eines Primärtumors im Dünndarm mit mehreren Lymphknotenmetastasen. Und das ist natürlich eine extrem wesentliche Information, denn jetzt hat es keinen Sinn mehr, dieser Patientin eine verstümmelnde Operation des Auges angedeihen zu lassen, denn hier kämpfen sie quasi gegen eine systemische Erkrankung. Und das ist ein ganz großer Unterschied, weil sie damit der Patientin einen verstümmelten, unnötigen Eingriff ersparen konnten, der eigentlich ihre Lebenserwartung und ihre Prognose nicht wesentlich beeinflusst hätte. Jetzt weg vom Kurzausflug zur Somatostatinrezeptorszintigraphie in die Domäne der Fluor-18-FDG-PET und hier möchte ich ganz kurz auf die Situation in den Vereinigten Staaten zurückkommen. Noch haben wir keine amerikanischen Verhältnisse bei uns, allerdings wird zunehmend auch bei uns das Gesundheitssystem fragen, was bringt die Methode und welchen Nutzen hat der Patient davon. Und in Amerika gibt es für 9 Tumorformen derzeit von den Krankenversicherungen für diese Methode eine Kostendeckung. Das ist das nicht kleinzellige Bronchialkarzinom, das hier bereits angesprochen wurde, wo die 18F-FDG-PET vor der Operation dahingehend Informationen liefern kann, als sie Fernmetastasen ausschließt. Sie ist leider nicht sehr gut in der Beurteilung von Lymphknoten, das haben wir alle ein bisschen überschätzt. Wo diese Methode auch eine Rolle spielt, ist das Mammakarzinom, auch hier keine Frage in den Vereinigten Staaten. Dann Head and Neck Cancer, inklusive Schilddrüsenkarzinom. Das Kolonkarzinom ist ebenfalls eine klare Indikation für die Versicherungen in den Vereinigten Staaten, diese Methode zu bezahlen. Dann das Zervixkarzinom, ebenso das Ösophaguskarzinom, wieder mit der Fragestellung, operabel, ja oder nein, Fernmetastasen, Lymphknotenmetastasen, das maligne Melanom. Und der Klassiker aus meiner Sicht, nicht nur, weil ich mich hauptberuflich mit Lymphomen befasse, sondern weil es eine sehr große Fülle an Daten gibt, ist natürlich das maligne Lymphom, sowohl das Hodgkin-Lymphom als auch das Non-Hodgkin-Lymphom. Und ich möchte hier ganz kurz ein bisschen auf die Wertigkeit des PET bei der Diagnose, Staging, Therapiekontrolle und Nachsorge des malignen Lymphoms eingehen, weil es den Rahmen sprengen würde, wenn wir alle Tumorentitäten ein bisschen durchmachen. Spielt diese hochsensitive Methode eine Rolle in der Diagnose einer Lymphomerkrankung? Das kann ich relativ kurz durchstreichen und mit Nein beantworten. Sie werden sich jetzt vielleicht wundern, warum eine Methode, die doch sehr viel sensibler ist als normale Röntgenuntersuchungen, hier glatt durch den Rost fällt. Aber hier gibt es das erste Gebot eines amerikanischen Onkologen, der immer meint, dass man therapeutische Entscheidungen nicht auf einer einzigen Imaging-Studie aufhängen sollte. Und das gilt für die gesamte Onkologie. Und auch wenn mich jetzt manche hier im Auditorium vielleicht dafür nicht lieben werden, ein PET-Scan ersetzt keinesfalls eine histologische Abklärung und ersetzt nicht eine Biopsie. Ich bin erschreckt gewesen über Daten aus Amerika, die vor kurzem publiziert wurden, dass 45% meiner onkologischen Kollegen bei einer negativen PET-Untersuchung auf eine histologische Abklärung verzichten würden. Wenn man weiß, dass es eine relativ hohe Rate falsch negativer PET-Scans gibt, dass es auch falsch positive PET-Scans gibt, muss man sich immer wieder vor Augen halten, jede onkologische Therapie basiert a priori auf einer histologischen Diagnose und nicht auf einer bildgebenden Diagnose. Der nächste Punkt, der immer wieder angedacht wird, ist das sogenannte Screening. Zur Definition, Screening bedeutet, dass Sie eine gesunde Normalbevölkerung mit einer Methode durchuntersuchen, um vielleicht Tumoren früher zu entdecken, als wenn Sie Symptome machen würden. Und das hier ist eine Studie, wie sie nur in Japan durchgeführt werden kann. Hier wurden nämlich die Mitarbeiter einer Firma geschlossen einem Screening-Programm unterworfen. Das wäre in Österreich undenkbar, in Japan funktioniert das, da gehen ganze Firmen alle 3 Monate zur Gastroskopie für 5 Jahre lang, da gibt es keine Widerrede. 1197 gesunde japanische Firmenmitarbeiter wurden 5 Jahre lang durchuntersucht mit einem extrem aufwendigen Staging-Programm, das auch eine einmal jährliche FDG-PET-Untersuchung enthielt. Man fand bei diesen 1197 Patienten insgesamt 22 Karzinome in einem frühen Stadium. Das ist ein bisschen mehr, als die normale Inzidenz in der Bevölkerung sein würde. 19 davon wurden durch dieses Screening-Programm entdeckt. Und jetzt ist natürlich die große Frage, was war die Rolle des PET-Imagings in diesem Screening-Programm? 11 dieser 22 Patienten, also nur 50%, konnten durch einen positiven PET-Befund entdeckt werden. Darunter waren 6 Schilddrüsenkarzinome, 2 Mammakarzinome und 3 relativ seltene Dinge. Das heißt, Sie haben eine Methode, die Ihnen nur 50% der Tumorformen früh anzeigt. 50% ist in meinen Augen in etwa so, als wenn Sie eine Münze werfen, Kopf oder Zahl. Das Ergebnis ist gleich gut. Die Kosten sind deutlich geringer, wenn Sie die Münze werfen. Der nächste Punkt, der mir allerdings noch viel saurer aufstößt, ist der, dass 80 Patienten einen falsch positiven PET-Befund hatten. Jetzt stellen Sie sich vor, was das bedeutet. Sie haben einen positiven PET-Befund, der Patient ist extrem verunsichert und Sie müssen diesen Patienten wirklich durch eine gesamte diagnostische Maschinerie drehen, inklusive vielleicht eines chirurgischen Eingriffs, um histologisch auszuschließen, dass er an einem Tumor leidet. In meinen Augen sind diese Daten keinerlei Rechtfertigung und sprechen sogar dagegen, PET im Screening derzeit auch nur anzudenken. Im Staging unserer onkologischen Patienten ist bereits gefallen, dass bei manchen Tumoren diese Methode eine wichtige Rolle spielt. Allerdings glaube ich auch, dass sie ein bisschen überschätzt wird. Sie haben hier eine Rate von Studien bei malignen Lymphomen, wo das PET im Staging eingesetzt wurde. Und was Sie hier sehen können, ist, dass ein Therapiewechsel eigentlich nur in einem relativ geringen Prozentsatz stattgefunden hat. Obwohl das Stadium sich nach oben oder unten verändert hat, hat es an der Therapie zwischen 0% und 8% etwas geändert. PET ist eine Methode, die derzeit nur limitiert zur Verfügung steht. PET ist eine Methode, die teuer ist. Deshalb sollte man sich gut überlegen, wann man es einsetzt und nicht jeden Lymphompatienten blind zum Staging schicken, sondern wenn Sie einen Patienten haben, der nach allen Regeln der Kunst ein lokalisiertes Stadium hat, wo Sie vielleicht daran denken, ihn einer kurativen Strahlentherapie zu unterziehen, Da ist es aus meiner Sicht eine gute Idee, einen PET-Scan durchzuführen, um auszuschließen, dass er Fernmanifestationen hat. Wenn Sie allerdings einen Patienten haben, wo von vornherein klar ist, dass er von oben bis unten mit Lymphomzellen voll ist, dann bringt Ihnen eine zusätzliche PET-Aufnahme, die Ihnen das so wie hier bestätigt, klinisch relativ wenig. Sie bringt Ihnen sehr viel bei diesem Patienten hier, wo ein einziger potenziell kurabel behandelbarer Fokus im Abdomen gefunden wurde. Die Therapiekontrolle ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir Onkologen immer ganz gern wissen wollen, so früh wie möglich, wie wird denn der Patient auf die Chemotherapie ansprechen oder müssen wir die Therapie rasch umstellen? Und hier gibt es extrem vielversprechende Daten beim Hodgkin-Lymphom und auch beim sogenannten diffus großzelligen B-Zell-Lymphom, wo nach 2 Zyklen Chemotherapie die PET-Untersuchung in dieser Studie eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Das, was Sie in den beiden oberen Kurven sehen können, ist das progressionsfreie Überleben solcher Patienten, die nach 2 Zyklen Chemotherapie PET-negativ wurden. Das heißt, das ist prognostisch extrem günstig, während solche Patienten, die nach wie vor positiv waren in der PET-Untersuchung, deutlich schlechtere Überlebenskurven haben. Das ist natürlich auf den ersten Blick extrem vielversprechend und man muss sich überlegen, ob man das routinemäßig einsetzen könnte und ob hier wirklich alles Gold ist, was da zu glänzen scheint. Dazu muss man sagen, dass die komplette Remission, also das völlige Verschwinden aller Tumormanifestationen, bei manchen Lymphomen extrem wichtig für die Heilung ist. Beim Hodgkin-Lymphom und beim diffus großzelligen B-Zell-Lymphom ist das so. Und die Fluor-18-FDG-PET ist sicher die verlässlichste Methode, um nach einer Therapie residuelle Erkrankungen darzustellen. Allerdings, was ist die Konsequenz einer positiven PET-Untersuchung nach 2 Zyklen Chemotherapie? Als Hämato-Onkologe muss ich Ihnen sagen, dass wir in Zeiten wie diesen mit Antikörper plus Chemotherapien ein großes Problem haben. Wenn die Patienten auf die ursprüngliche Chemotherapie nicht ansprechen, dann haben wir so gut wie keine Möglichkeit, mit welchen aggressiven Methoden auch immer, das Leben dieser Patienten zu verlängern. Das heißt, wenn ich nach 2 Zyklen untersuche und ich habe ein negatives Ergebnis im PET-Scan, dann bin ich natürlich hochglücklich und kann dem Patienten sagen, wunderbar, Sie haben prognostisch die besten Voraussetzungen. Was tue ich mit einem Patienten, der PET-positiv bleibt? Ich weiß genau, dass das ein Patient ist, der eigentlich totgeweiht ist. Ich weiß aber genau, ich habe ihm keine Alternativtherapie anzubieten, um sein Leben zu verlängern. Jetzt stelle ich mir die Frage, will ich das in dieser Situation wirklich wissen? Der zweite Punkt ist der, dass Sie natürlich immer wieder falsch-positive und falsch-negative PET-Resultate haben, dass Sie teilweise residuelle Erkrankungen nicht entdecken oder, was genauso schlimm sein kann, dass Sie falsch-positive Patienten vor sich haben und es wäre sehr gefährlich, aufgrund so eines Befundes wirklich eine massive Therapieumstellung durchzuführen. Meines Erachtens können wiederholte CT-Untersuchungen genauso die Progression und das Wiederauftreten der Erkrankung identifizieren wie eine PET-Untersuchung. Und noch einmal, aus meiner Sicht bleibt die Ultima Ratio die Biopsie fraglicher Läsionen. Die PET-Untersuchung liefert vielleicht Zusatzinformationen, ersetzt allerdings keine Histologie. Und bei anderen Lymphomerkrankungen ist überhaupt die Frage, ob es notwendig ist, eine komplette Remission zu erreichen. Und da stellt sich mir als Onkologe aus praktischen Gründen die Frage, muss ich dann überhaupt wissen, ob der Patient eine komplette Remission hat, wenn es am Vorgehen und seiner Lebenserwartung überhaupt nichts ändert. Der letzte Punkt ist die Frage der Nachsorge. Wir haben hier eine sehr, sehr sensible Methode vor uns, mit allen Einschränkungen, falsch positiv, falsch negativ, können wir in Zukunft daran denken, das in der Nachsorge einzusetzen. Ein kurzer Strich, ich glaube, dass wir derzeit weit davon entfernt sind, das außerhalb klinischer Studien empfehlen zu können. Die potenziellen Vorteile liegen auf der Hand. Es wäre vielleicht möglich, die Rezidive beim Lymphom früher zu entdecken. Die Frage ist allerdings, was mache ich damit? Ein asymptomatischer Patient, dem ich keine wirklich effektive Therapie anbieten kann, noch einmal die Frage, will ich das überhaupt wissen? Ich will es nur dann wissen, wenn ich ihn heilen kann. Das ist beim Hodgkin-Lymphom der Fall. Bei allen anderen Lymphomerkrankungen tue ich mir extrem schwer, das in der Nachsorge auch nur irgendwie zu befürworten. Es gibt keine Evidenz, weil es keine groß angelegten Studien gibt, dass die breite Palette der nuklearmedizinischen Methoden und des PET-Scans in der Nachsorge überhaupt etwas bringt. Es gibt kaum Daten mit den modernen Methoden wie PET-CT. Und bei Lymphomerkrankungen ist es so, dass 80% der Rezidive entweder vom Patienten selber oder durch die klinische Untersuchung entdeckt werden. Die restlichen 20%, die ich dann ohnehin vielleicht nicht behandeln kann, durch eine teure Methode, die auch noch relativ aufwendig ist und nicht flächendeckend verfügbar zu erkennen, erscheint meines Erachtens nicht wirklich gerechtfertigt und es besteht immer die Gefahr eines falsch positiven Befundes. Und ebenfalls ein Punkt, der uns noch nicht so betrifft, der uns allerdings zunehmend betreffen wird, ist, dass diese Methode in der Nachsorge sicher nicht kosteneffektiv ist. Was bleibt unterm Strich? Ich bin als Onkologe der Überzeugung, dass nuklearmedizinische Methoden in spezielle Fragestellungen extrem wertvoll sind und wirklich sehr, sehr gute Zusatzinformationen liefern können, die das Patientenmanagement entscheidend beeinflussen. Allerdings glaube ich, dass der ungezielte, unkritische Einsatz bei allem Spaß an der Technik nicht wirklich gerechtfertigt ist. Es ist meines Erachtens extrem wertvoll, nicht monomanisch als Kliniker zuzuweisen und zu sagen, ich will das, sondern sich vorher vielleicht mit dem Nuklearmediziner und Radiologen abzusprechen und zu sagen, ich habe diesen Patienten hier, würde es Sinn machen, an diese Untersuchung zu denken. Und der letzte Punkt aus meiner Sicht, wenn man Untersuchungen durchführt, dann sollten diese für den Patienten irgendwie von therapeutischer Relevanz sein. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus